Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind heute bei 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11 und dem Thema Sabbat oder Sonntag. 2. Mose 20, 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun und dem Sohn und deiner Tochter, deine Knechte und dein Magd, deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit diesem 3. Gebot nach der lutherischen und 4. nach der reformierten Zählung sind wir beim letzten Gebot der ersten Tafel angelangt. Der Gebote also, die auf den lebendigen Gott und seine Ehre unmittelbar ausgerichtet sind und unser Verhältnis zu ihm auch direkt betreffen. Wenn wir einmal den ganzen Wortlaut dieser 10 Worte nehmen, dann sehen wir links, welch breiten Raum gerade diese Gebote der ersten Tafel einnehmen und durchaus auch dieses Gebot des Sabbattages, das sehen wir als letzten Abschnitt links, auch wenn wir es vielleicht nicht alle direkt von hinten lesen können, aber die ungefähre Einteilung sieht man. Und es ist schon beeindruckend, sich das auch so vor Augen zu halten, im Blick auf die 10 Gebote. Unsere Zeitgenossen, vielleicht auch manchmal wir selber, sind beim Gedanken der 10 Gebote viel zu schnell bei den Geboten ab. Du sollst Vater, Mutter ehren, nicht töten, Ehe brechen, bei der zwischenmenschlichen Gemeinschaft. Aber wir sehen, wenn wir hier drauf schauen, das ist fast nur ein Anhängsel ans Eigentliche, an unsere persönliche Beziehung zum Lebendigen und dass unser Leben in seinen verschiedenen Dimensionen und seiner Praxis ihm die Ehre gibt. Der ganze Rest kommt dann fast noch als Anhängsel hinterher. Zwar nur fast, hat auch sein großes Gewicht, aber wir sehen einen deutlichen Unterschied in der Gewichtung schon, in dem, wie Gott das Ganze maßmäßig bemisst. 2 Fragen stellen sich dabei ganz besonders bei unserem heutigen Gebot. Erstens Sabbat oder Sonntag, 7. oder 1. Tag der Woche. Und zweitens, wie verbindlich ist die Sabbatruhe für die neutestamentliche Gemeinde? Über beide Fragen gibt's heftige Diskussion. Heute wenden wir uns ganz der ersten zu, der Frage Sabbat oder Sonntag. Der Sabbat ist ja eindeutig der 7. Tag der Woche. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist der Sabbat für Jahwe, deinen Gott. Der Sabbat, also der 7., definitiv. Und der Sonntag ist zumindest nach biblischer und damit christlicher Zählung definitiv nicht der 7. Tag der Woche. Da werden wir heute manchmal durcheinandergebracht, nach kalendarischer Zählung, wie es heute so dargestellt wird. Wird der Sonntag als 7. Tag der Woche geführt. Ich weiß nicht, wann es da irgendwann eine entsprechende Änderung der Zählweise gab. Der 7. Tag der Woche ist ganz klar nach der Bibel, auch nach dem Neuen Testament, der Samstag. Der Sonntag dagegen ist der 1. Tag der Woche. Wie aber und wann kam nun die Gemeinde Jesu dazu, nicht mehr wie im Alten Bund den 7., sondern den 1. Tag der Woche als ihren Feiertag zu begehen? Das ist eine spannende Frage, um die heute sehr viel Wirbel von bestimmten Leuten gemacht wird. War das, diese Entwicklung, eine späte antichristliche Verfälschung von Zeit und Stunde, wie das die Adventisten des 7. Tages behaupten, oder lässt sich das biblisch begründen? Gerade die Adventisten haben, wie ihr Name das schon zum Ausdruck bringt, den Sabbat zu ihrem wesentlichen Aushängeschild gemacht. Sie behaupten, erst Kaiser Konstantin der Große habe im 4. Jahrhundert den Sabbat abgeschafft und den Sonntag eingeführt. Bis dahin habe die Gemeinde den Sabbat gefeiert, dann aber habe Konstantin die Sabbatfeier auf den heidnischen Sonntag, Anbetung des Sonnengottes, verlagert. Der Sonntag sei damit als solcher Zeichen des Antichristen. Die Sabbatfrage wird damit zur Heilsfrage gemacht und die Christenheit wird an dieser Frage gespalten. Und da, liebe Geschwister, wo derart noch dazu unter Vorspiegelung falscher Tatsachen das Heil an Irrlehren festgemacht und die Gemeinde gespalten wird, wird's ernst. Genau das geschieht leider durch die Lehre der Adventisten. Dabei müssen wir auch hier wie sonst unterscheiden, es gibt ganz gewiss auch Adventisten, die echte Glaubensgeschwister sind. Meine Frau und ich haben vor gut 20 Jahren einen adventistischen Pastor mit seiner Frau kennengelernt. Da war in der ersten Begegnung schon die Gemeinschaft im Herrn offensichtlich und wir schätzen beide bis heute. Das waren aber eben auch bezeichnenderweise Vertreter der Adventisten, die die Sabbatfrage nicht zur Heilsfrage erklärt haben. Und deren Christsein will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ganz anders aber sieht das aus mit der offiziellen Lehre der Adventisten und einigen Lehrern und auch etlichen unsäglichen Scharfmachern in diesen Reihen. Das ist die große Not auch mit an der Geschichte. Die Adventisten, wenn die das einfach für sich so sehen würden und feiern würden, dann wäre das gar nicht ohne weiteres ein Problem. Aber sie haben in aller Regel einen ausgeprägten missionarischen Drang, ihre Sicht des Sabbat der übrigen Christenheit aufzuzwingen. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in Neuwied, als ein solcher Eiferer mitten während der Predigt aufstand und seine Sicht vom Sabbat hinaus posaunte. Das ist einfach schon stilistisch ungehörig, wie überhaupt das ganze Aufheben, das die Adventisten um diese Frage machen. Und sie verursachen damit seit Jahren enorm viel Verunsicherung, Streit und Spaltung. Und deshalb habe ich bei der Vorbereitung auch beschlossen, die heutige Predigt ausschließlich dieser Frage zu widmen, Sabbat oder Sonntag. Und am kommenden Sonntag wenden wir uns dann, so Gott will, und wir leben der inhaltlichen Bedeutung dieses Gebotes zu. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, beides in ein Ding zu pressen, wird dann zu viel. Zumal wir dann heute auch noch Abendmahl feiern und es auch nicht nur am Schluss noch irgendwo ein Anhängsel sein soll. Heute geht es also ganz um die Frage, hat die adventistische Lehre eine ernstzunehmende Begründung aus der Bibel und auch aus der Praxis der frühchristlichen Gemeinde? Denn das ist ja immer auch nochmal eine wichtige Frage, gerade in Streitpunkten, wo man vielleicht aus der Bibel allein noch keinen absolut hundertprozentigen Anhaltspunkt haben kann. Wie hat es denn die allererste Gemeinde nach den Tagen der Apostel gehalten? Oder ist die adventistische Hetzerei gegen den Sonntag als wesentlich unbiblisch zurückzuweisen? Die offizielle adventistische Lehre heißt, das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk ist der Sabbat. Der verfälschte Ruhetag, übrigens schon falsch, fällt mir gerade direkt ein, das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk war noch nie der Sabbat, sondern im Alten Testament die Beschneidung und im Neuen die Taufe. Punkt. Wollen wir als erstes mal festhalten, schon da liegt die adventistische Lehre komplett daneben. Und sie fährt fort. Nach dieser falschen Aussage, das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk ist der Sabbat. Nächster Satz, der verfälschte Ruhetag, nämlich seine Verlegung auf den Sonntag, ist das Mahlzeichen des Tieres. Offenbarung 13, da wird's ganz brutal. Soweit ein Originalzitat aus einer adventistischen Zeitschrift und wir müssen uns vor Augen halten, unabhängig davon, wie gemäßigt einzelne Vertreter des Adventismus sein mögen, das ist bis heute offizielle adventistische Lehre. In einer anderen Zeitschrift wird Offenbarung 16, 19 zitiert, da zerfiel die große Stadt, nämlich Babel, die antichristliche, das Symbol für die Auflehnung gegen den lebendigen Gott, Und nun kommt in Klammer die adventistische Erklärung für die drei Teile des sündigen Babel: Heidentum, Papsttum und der abgefallene Protestantismus. Aus adventistischer Sicht, also alle, die nicht den Sabbat, sondern den Sonntag feiern. Das sind wir, also Babel, die wir den Sonntag feiern. Wir werden mit der katholischen Kirche und den Muslimen und anderen Heiden und Gotteslästerern und Aufrührern in einen Topf geschmissen. Die römisch-katholische Kirche, die Muslime etc. und wir mittendrin sind laut dieser Lehre Anhänger des Antichristen und werden dem Zorn Gottes anheimfallen. Das ist schon ziemlich harter Tobak. Und wie gesagt, bis heute ganz offizielle Lehre der Adventisten. Wenn sie damit inhaltlich recht hätten, dann kann man schon auch mal harten Tobak auffahren. Dann muss man die Wahrheit auch manchmal hart, vielleicht sogar schockierend brutal sagen, tue ich dann und wann auch. Aber das eben ist hier die Frage. Haben die Adventisten so ein solides biblisches Fundament, um diesen harten Tobak aufzufahren? Können sie sich auch nur ansatzweise aufs Neue Testament und die frühchristliche Praxis berufen? Und die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig und definitiv: Nein, können sie nicht. Die christliche Feier des Sonntags ist eindeutig keine späte Entwicklung und schon gar nicht eine Erfindung Kaiser Konstantin des Großen. Der Sonntag als Festtag des neuen Bundes hat seine Begründung in der Auferstehung Jesu. Und deshalb haben wir auch vor der Predigt dieses entsprechende Lied gesungen: Auferstanden aus des Grabes Nacht. Das ist die Begründung für den Sonntag. Es war damit definitiv und eindeutig nicht die Entscheidung der Gemeinde, schon recht nicht der katholischen Kirche und noch viel weniger die Kaiser Konstantin des Großen, den Sonntag als christlichen Feiertag einzuführen. Gott selbst hat dem ersten Tag der Woche diese Bedeutung gegeben. Gott, der Vater, der Allmächtige selbst. Denn am ersten Tag der Woche hat er seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und damit den Sieg über den Tod und dass das Heil der Welt wirkkräftig vollbracht ist, ans Licht gebracht und vor aller Welt bestätigt und bezeugt. Wir haben dazu als Lesung Matthäus 28, 1 bis 6 gehört. Leider, vielleicht habt ihr den Wortlaut noch im Ohr, übersetzt die revidierte Elberfelder wieder einmal zumindest irreführend, wenn nicht total, eigentlich total falsch. Die Elberfelder sagt die revidierte aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentags. Ihr seht, an der Wand habe ich, als aber der Sabbat um war. Ist ärgerlich, gibt immer wieder mal Punkte, wo ich mich wirklich über die revidierte Elberfelder ärgere, auch in diesem Punkt. Es gibt keinen Grund, keine Entschuldigung, hier so falsch zu übersetzen. Spät am Sabbat, genau darauf stützen sich jetzt wieder die Adventisten. Ich erinnere mich noch vor irgendwann einigen Jahren hinten am Ausgang der Tür, auch mit einem etwas eifrigen Menschen in dieser Frage, genau um dieses Gotteswort diskutiert zu haben. Da sagen sie, da seht ihr, am Sabbat, zwar spät am Sabbat, aber noch am Sabbat, ist Jesus auferstanden, nicht am Sonntag. Kann schon, wenn wir mal dieses Wort weglassen, kann schon gar nicht sein. Wir versuchen ja immer selber aktiv geistig mitzudenken. Warum kann es unmöglich sein, dass Jesus auch noch so spät am Sabbat, in der allerletzten Hundertstelsekunde des Sabbat, auferstanden ist? Er hat gesagt, er steht am dritten Tag auf, das Zeichen des Jona. Der Sabbat wäre noch der zweite gewesen. Das Wort Gottes hätte sich als unwahrhaftig erwiesen. Schon allein deshalb kann Jesus nicht, egal wie spät am Sabbat, auferstanden sein. Zweitens ist die Wiedergabe der revidierten Elberfelder einfach auch sprachlich und inhaltlich daneben. Man kann zwar das griechische Wort an dieser Stelle auch mit da spät am übersetzen, hat aber eben beide Bedeutungen, sowohl spät am als auch als er vorüber war. Und der Zusammenhang macht es ja ganz eindeutig, denn der zweite Halbsatz sagt in der Dämmerung des ersten Tages. Und die Dämmerung des ersten Tages ist dann eben absolut eindeutig, wenn man sich auch noch über den ersten Halbsatz streiten mag, exegetisch. Der zweite Halbsatz ist dann eben absolut eindeutig. Die Dämmerung des ersten Tages ist eben nicht mehr der späte Sabbat, sondern der frühe erste Tag. Punkt. Und deshalb übersetzen auch alle anderen Übersetzungen, die ich zu Hause liegen habe, Luther, Menge, Schlachter, Einheitsübersetzung, Gute Nachricht, eine moderne englische Übersetzung, alle sagen nach dem Sabbat oder als der Sabbat vorüber war. Und ärgerlicherweise, die Revidierte macht so einen Mist. Also, am ersten Tag, zwar ganz früh, aber am ersten Tag der neuen Woche ist Christus auferstanden. Und das ist die Einsetzung des Sabbat, des Sonntags, des ersten Tages der Woche. Klar, dass die Adventisten das leugnen, das widerspricht ja logischerweise ihrer Lehre. Ja? Aber der biblische Befund ist klar, das ist die Einsetzung des Sonntags, des ersten Tages der Woche als Feiertag der christlichen Gemeinde, als Festtag des neuen Bundes. Und diese Einsetzung geschieht eben nicht durch die Gemeinde, nicht durch die erste Gemeinde, nicht durch die spätere katholische Kirche, sondern durch Gott, den Vater, den Allmächtigen selbst. Und diese Einsetzung und Bestätigung des ersten Tages durch den Vater setzt sich dann in den Erscheinungen des auferstandenen Christus fort. Das ist der zweite wichtige Punkt. Denn am ersten Tag der Woche erscheint der Auferstandene dann mehrfach seinen Jüngern. Johannes 20 lesen wir, 19 und 26, am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren, kam Jesus und trat mitten ein und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und Vers 26, und über 8 Tage, die Bibel hat hier genau die gleiche Redewendung wie wir auch, wenn wir eine Woche auch 8 Tagen gleichsetzen, was rein mathematisch ja falsch ist, eine Woche hat 7. Aber die gleiche Redewendung, Sprachgebrauch wie bei uns auch. Und über 8 Tage, nämlich wieder am ersten Tag der Woche, waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas mit ihnen, kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie. Der erste Tag ist also zunächst durch den Vater, durch die Auferstehung des Sohnes, und dann durch den Sohn, durch die Erscheinungen vor seinen Jüngern selbst der Gemeinde gegeben. Und deshalb hat die Gemeinde Jesu von Anfang an den ersten Tag der Woche als ihren Festtag und Tag ihrer christlichen Versammlungen und Zusammenkünfte begangen. Das lässt sich eindeutig auch biblisch belegen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen und so weiter. Die Gemeinde ist hier also zum Gottesdienst und zur Abendmahlsfeier versammelt am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Und wir befinden uns hier ums Jahr 55 nach Christus, fast 300 Jahre vor dem bösen Kaiser Konstantin, der all das verbrochen haben soll. Ganz großer Unsinn. Wir haben im Neuen Testament zwar kein ausdrückliches Gebot, nicht mehr den 7., sondern stattdessen den ersten Tag zu feiern. Und deshalb sagt auch Paulus und deshalb sage ich auch, wer unbedingt den Sabbat feiern will, in Gottes Namen, dann soll er es tun. Ein jeder soll seiner Erkenntnis folgen. Aber er soll nicht dem Rest der Christenheit einen Heidenstress verursachen. Und es ist dann wirklich ein Heidenstress. Aber auch wenn doch die Verlegung des 7. auf den ersten Tag in der Bibel nicht durch ausdrückliches Gebot erfolgt, ich weise ja immer wieder darauf hin, dass die Bibel sehr häufig ganz klare Maßstäbe setzt, nicht durch ausdrückliche Gebote, sondern einfach durch das, was sie erzählt. Nur ein Beispiel, Einehe oder Polygamie. Heute durch den Islam wieder ganz heißes Thema. Es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, die explizit und generell die Einehe gebietet und die Mehrehe verbietet. Und trotzdem haben wir von der Erschaffung von Adam und Eva mit einer Frau quer durch über Hosea etc. ganz klar die biblische Norm der Einehe. Also, auch das ist ein wichtiges Argument. Man muss sich nicht unbedingt auf ein explizites Gebot oder Verbot stützen können. Man muss einfach auch sonst die Bibel lesen, wie sie geschrieben steht. Und deshalb müssen wir eindeutig festhalten, die Aussagen des Neuen Testaments sind klar. Der Versammlungstag der Gemeinde Jesu war von Anfang an der erste Tag der Woche, der Sonntag. Und auch das außerbiblische Zeugnis der frühen Christenheit bestätigt uns das ganz genau so. Es belegt spätestens seit 90 nach Christus, mehr als 200 Jahre vor Kaiser Konstantin, dass die Gemeinde Jesu am Herrentag, am ersten Tag der Woche, ihre Gottesdienste gefeiert hat. Das früheste Zeugnis dafür ist, soweit mir bekannt, die Didache. Sie wurde um 90 nach Christus geschrieben. Und da ist ganz wichtig, ich blende es schon hier mal ein, von der Zeit her, 90 nach Christus, für den, der es nicht exakt vor Augen hat, das ist noch neutestamentliche Zeit. Die Offenbarung wurde als letztes Buch des Neuen Testaments vermutlich um 95 geschrieben. Also die Didache ist im Zweifel sogar noch ein paar Jahre älter als die Offenbarung, das letzte Buch des Neuen Testaments. Aber plus minus diese Zeit. Der Apostel Johannes starb einige Jahre danach, in den letzten Jahren wohl des ersten Jahrhunderts. Das heißt, die Didache wurde noch zu Lebzeiten Johannes, des Apostels Johannes, geschrieben. Und wir lesen nun dort, an jedem Herrentag versammelt euch, brecht das Brot und sagt Dank, indem ihr dazu eure Übertretungen bekennt. Kleiner Punkt am Rande, wir sehen hier, dass auch der Zusammenhang, wenn wir nachher Abendmahl feiern und Bekenntnis der Sünden von Anfang an zusammengesehen wurde. Natürlich ist, wie wir es in der katholischen Kirche dann haben, die totale Fixierung auf die Messfeier und auf das vorherige Beichten, dass man nur da quasi Sündenvergebung haben könne oder Ähnliches, dann falsch. Das Abendmahl hat auch einen weit breiteren Aspekt. Ich weise ja immer wieder auch darauf hin. Aber die Verbindung von Sündenbekenntnis, Sündenvergebung und Abendmahl war von Anfang an im neutestamentlichen Gottesdienst und Abendmahlsfeier da. Aber jetzt zurück zum Sonntag, Herrentag. Jetzt leugnen die Adventisten wiederum, dass mit dem Herrentag der Sonntag gemeint sei, denn das widerlegt ja eindeutig ihre Lehre und Behauptung, dass erst der böse Konstantin 250 Jahre circa später der Übeltäter war. In der Bibel selber kommt der Begriff Herrentag nur ein einziges Mal vor, bei Johannes, Offenbarung 1,10, ich war am Tag des Herrn im Geist auf der Insel Patmos, als Johannes die Offenbarung empfing. Also wenn man jetzt nur diese eine einzige biblische Nennung hätte, könnte man, wenn man absolut bösartig unbedingt will, aber man muss fast schon bösartig und unbedingt wollen, streiten. Warum muss man bösartig sein? Warum ergibt sich's eigentlich, wenn man nicht bösartig ist, auch so? Welcher Tag soll denn der Herrentag sein, wenn nicht der Tag, an dem Jesus den Herrn auferweckt hat? Verflixt nochmal. Also da kann man ein bisschen auch einen dicken Hals kriegen, ja. Ist doch ganz logisch. Also, und wir haben aber, ohne dass wir uns jetzt logisch allzu sehr anstrengen müssen, fast noch um die gleiche Zeit, wenige Jahre später, ein explizites Zeugnis dafür, dass der Herrentag genau dieser Tag, der Sonntag, der Tag der Auferstehung Jesu ist, nämlich um 110 nach Christus, also wenige Jahre nach dem Apostel Johannes, schreibt der damalige Bischof Ignatius von Antiochien, der auch weiter kurz danach schon starb, als Märtyrer in Rom, die Juden, die zur neuen Hoffnung gekommen sind, feiern nicht mehr den Sabbat, sondern halten den Herrentag, an dem durch Christus das Leben aufgegangen ist. Erstens, wir haben schon gesagt, wenn man nicht bösartig ist, dann muss es einem eigentlich auch aufgrund der geistlichen Logik klar sein, dass der Herrentag nur der Tag sein kann, an dem durch Jesus das Leben aufgegangen ist. Punkt. Genau das bestätigt uns hier auch Ignatius von Antiochien. Wir haben hier zwei hochinteressante und bedeutsame Informationen. Erstens unterscheidet Ignatius ganz unmissverständlich und ausdrücklich den Sabbat vom Herrentag und definiert den Herrentag dann ebenso unmissverständlich als den Tag, an dem Christus durch Christus das Leben aufgegangen ist, als Tag der Auferstehung, den ersten Tag der Woche. Und wir halten uns auch hier vom zeitlichen Rahmen noch mal ganz intensiv vor Augen. Ignatius von Antiochien war noch ein lebender Zeitgenosse des Apostels Johannes. Und damit ist klar, dass der Herrentag eben zur Zeit des Apostels Johannes, als der die Offenbarung geschrieben hat und auch die Dachä geschrieben wurde, eindeutig der Sonntag, die Bezeichnung für den Sonntag war. Deutlicher geht's eigentlich nicht. Zweitens, ich muss sagen, das ist mir auch erst jetzt diese Woche bei der Vorbereitung aufgefallen, richtig bewusst geworden, fast noch interessanter, dass Ignatius hier ausdrücklich von den Juden spricht, die zur neuen Hoffnung gekommen sind. Also er spricht nicht speziell von den Heidenchristen, dass die jetzt selbstverständlich den Sonntag feiern, sondern auch die Judenchristen haben hier bis zu diesem Datum eine klare Entscheidung vollzogen und feiern laut Ignatius von Antiochien ausdrücklich nicht mehr den Sabbat, also auch nicht ohne weiteres mehr parallel, sondern den Sonntag. Das dürfte nicht ganz von Anfang an so eindeutig gewesen sein. Ich hatte schon angedeutet, Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, auch im Galaterbrief, deutet darauf hin, dass diese Ablösung vom Sabbat zumindest für einige Judenchristen nicht ganz spannungsfrei verlaufen ist. Es gab damals schon harte Auseinandersetzungen zwischen Judaisierern, die den Sabbat und andere alte Ordnungen wie etwa die Beschneidung oder die Speisegebote, Reinheitsgebote auch für die neutestamentliche Gemeinde zwingend machen wollten. Galater kommen wir nachher und nächstes Mal noch mal ein bisschen drauf, war eine ganz scharfe Auseinandersetzung, Römer 14 deutet darauf hin, andere Stellen. Auch das Apostelkonzil in Jerusalem musste sich mit diesen Fragen beschäftigen, welche Gebote beachtet man aber jetzt nicht mehr, weil sie zwingend wären, sondern aus Rücksicht aufs Judentum, um den Riss zwischen den Judenchristen und den Juden nicht künstlich zu provozieren. Aber den falschen Judaisierern widersteht Paulus in Römer 14 und ganz scharf im Galaterbrief. In den ersten Jahrzehnten fuhren die Judenchristen bewusst zweigleisig. Und sowohl, wir müssen uns ja vor Augen halten, die Apostel als auch sonst ein großer Teil der ersten Christenheit waren ja Juden. Und die bemühten sich, verständlich, geistlich wie menschlich. Viele, die nicht zum Glauben gekommen waren, in ihren eigenen Familien, waren ja weiter Juden. Natürlich hatten die berechtigte geistliche Anliegen den Riss zu ihren übrigen Volksgenossen und Verwandten nicht unnötig zu vergrößern und haben sich deshalb bemüht, so viel Zugeständnisse auch zu machen in der Praxis des Lebens, wie es geistlich vertretbar war. Das unterscheidet immer auch Reformer, vernünftige Reformer von unvernünftigen Revoluzern, die einen riesigen Scherbenhaufen anrichten. Und so bemühten sie sich, diesen Bruch zu vermeiden. Sie sahen sich ja auch missionarisch und zuallererst weiter zu den Juden gesandt. Sogar der Heidenapostel Paulus suchte an jedem Ort zuerst die Synagoge auf, um den Brüdern seines Volks das Evangelium zu verkünden. Und deshalb beachteten sie zunächst die jüdischen Ordnungen so weit wie möglich weiter, auch wenn sie sich keineswegs mehr daran gebunden sahen. Das ist der wichtige Punkt. Es war eine freiwillige Rücksichtnahme, die aus der Freiheit der Kinder Gottes aus dem Evangelium herauskommt. Und so feierten die Judenchristen wahrscheinlich bis um 70 nach Christus mit den Juden gemeinsam den Sabbat. Wobei eine Ablösung dieser Entwicklung von dieser Praxis wohl schon fast 30 Jahre vorher eingesetzt haben dürfte, etwa als spätestens wohl als 44 nach Christus Herodes zunächst Jakobus, den Bruder des Johannes, den Zebedaiten, mit dem Schwert hinrichten ließ und dann später Petrus gefangen nehmen. Spätestens ab hier scheinen die Apostel Jerusalem verlassen zu haben, da sie ihres Lebens nun nicht mehr sicher waren. Ein weiterer schwerer Bruch zwischen dem Judentum und der judenchristlichen Gemeinde dürfte dann die Ermordung Jakobus des Gerechten, des leiblichen Halbbruders Jesu, gewesen sein. Diesen ließen die Sadduzäer 62 nach Christus gegen den Widerstand der Pharisäer, also da war auch das Judentum nicht einig, die Sadduzäer waren im Prinzip die Vertreter der Amtskirche, wenn wir so wollen, und die Pharisäer waren die gläubigen Leute innerhalb des Judentums, steinigen. Und dabei war Jakobus der Gerechte das Bindeglied schlechthin zwischen der judenchristlichen Gemeinde und dem Judentum geblieben. Also er war regelmäßig im Tempel, hat um sein Volk gebetet. Ich habe es auch schon mal früher erzählt. Der hatte der Legende nach über an den Knien Schwielen wie Kamele vom vielen Knien und Beten im Tempel für sein Volk, das den Messias noch nicht anerkannt und angenommen hat. Er hat wie kein anderer darum gerungen, dass auch die Juden in Jerusalem das Evangelium doch annehmen und ist ihnen deshalb so weit wie möglich entgegengekommen. Trotzdem haben sie ihn ermordet, die Sadduzäer, die Amtskirche gewissermaßen. Und das dürfte einen weiteren Bruch zwischen dem Judentum und dem Judenchristentum verursacht haben. Und dann in den Jahren vor 70, als die Römer anfingen, Jerusalem zu belagern, das dürfte wohl der endgültige Bruch gewesen sein. Denn wenn ich es recht im Kopf habe, im Blick auf die Vorhersagen Jesu, Lukas 19, 21, wenn er seht, dass die Stadt umzingelt wird und so weiter, verlasst sie, haben die Juden, die Christen in Jerusalem dann fluchtartig Jerusalem verlassen und waren von der Belagerung offensichtlich nicht mehr betroffen. Von da an hat die christliche Gemeinde, soweit aus den Zeugnissen der frühen Gemeinde zu entnehmen ist, nur noch den ersten Tag der Woche als ihren Feiertag gehalten. Und bis um 100 sehen wir das dann auch außerbiblisch klar bezeugt. Lediglich einzelne Splittergruppen, aber das waren Randgruppen, haben parallel den Sabbat als Ruhetag beachtet, aber immer auch den Sonntag als eigentlichen christlichen Feiertag. Der nächste Beleg für die Sonntagsfeier folgt im Barnabasbrief. Dieser Barnabas lebte um 100 bis 130 nach, also auch noch ganz kurz nach Apostel Johannes. Und dort heißt es, wir feiern den achten Tag, also den Tag nach dem siebten, den ersten, zur Freude, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Weiter bezeugt uns Justin der Märtyrer um 165 nach Christus, an dem Tag, den man Sonntag nennt. Justin war ein sogenannter Apologet, der schreibt nicht an die christliche Gemeinde, sondern an die Heiden, an die Stadtver-, an die Verwalter, die Prokuratoren, die römischen Herrscher und versucht denen zu erklären, dass das Christentum keine bösartige Sekte ist. Das muss man ein bisschen von der Formulierung dann auch verstehen. Er schreibt an völlig Unkundige, an dem Tag, an dem man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt. Am Sonntag aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffs die Welt schuf und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Denn am Tag vor dem Saturnustag, der Saturnustag ist der Samstag, im Englischen Saturday ist der Saturnus noch etwas mehr sprachlich erkennbar, am Tag davor, am Freitag, kreuzigte man ihn, am Tag danach, Sonntag, erschien er den Aposteln, seinen Jüngern. Und der nächste Zeuge, Barsedanes von Edessa, um 154 bis 22 nach Christus, aus dem ostsyrischen Raum sagt, in welchem Land wir auch seien, wir nennen uns Christen um des einzigartigen Namen Christi willen und versammeln uns am ersten Wochentag. Und noch als letztes auf den Sonntag verweist die Aussage von Tertullian um 200 nach Christus. Andere haben allerdings eine menschlichere Ansicht. Sie glauben, die Sonne im Blick auf die Sonntagsheiligung wird den Christen vorgeworfen, die Sonne sei der Gott der Christen. Tatsächlich war der Sonntag eben auch der Feiertag des Sol Invictus, des Sonnengottes. Aber hat damit gar nichts zu tun, dass das deshalb, Gott selber hat es eben so entschieden, weil die Sonne sei der Gott der Christen, weil bekannt geworden war, dass wir unsere Gebete nach Osten gewendet verrichten und uns am Sonntag die Freude angelegen sein lassen, nämlich die Freude der Zusammenkunft, um sich an der Auferstehung Jesu und am Evangelium zu erfreuen. Ich fasse hier einfach nochmal diese frühchristlichen Zeugen von 90 bis etwa 200 nach Christus zusammen. Wir sehen, wir haben hier 6 eindeutige Aussagen aus den Tagen der Apostel, wobei noch zu bedenken ist, dass die Didache, wie meines Wissens auch der Barnabasbrief, in der ersten Christenheit ein so hohes Gewicht hatten, dass sie teilweise den neutestamentlichen Schriften gleichgerechnet wurden. Erst später, dann, als man festgestellt hat, wo werden welche Schriften in der Gemeinde Jesu anerkannt, hat man festgestellt, das ist bei diesen Schriften nicht überall der Fall und hat sie dann nicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen. Aber sie hatten ein fast den apostolischen Schriften gleichwertiges Gewicht. Das ist einfach von der Betonung deshalb wichtig. Wir haben hier Zeugen, die nicht in die sektiererische Randliteratur gehören, sondern das waren die zentralen Zeugen der Christenheit der ersten Jahrhunderte von allerhöchstem Gewicht. Und man wundert sich, wie bei einem so vielfachen, klaren und eindeutigen Zeugnis sowohl des Neuen Testaments wie der frühchristlichen Gemeinde behauptet werden kann, erst Konstantin habe den Sonntag eingeführt und noch viel schlimmer, der Sonntag sei das Mahlzeichen des Antichristen. Verschiedene Auffassungen vom Sabbat müssten in der Gemeinde kein Problem sein. Es zeigt uns sehr deutlich der Paulus in Römer 14, in Rom gab es sowohl zu den Speisevorschriften verschiedene Erkenntnisse wie auch in der Sabbatfrage. Und Paulus sagt, streitet nicht darüber. Streitet nicht darüber. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Ein jeder lebe seiner Erkenntnis gewiss. Verschiedene Erkenntnisse in dieser wie auch in anderen nicht heilsnotwendigen Fragen sollen den Leib Jesu nicht trennen. Nehmt einander trotz verschiedener Erkenntnis als Geschwister im Herrn an. Aber hier im Blick auf die Adventisten muss ich sagen, werde ich aus mindestens 3 Gründen wirklich scharf. Erstens, wer behauptet oder den Anschein erweckt, erst Konstantin habe den Sonntag als christlichen Feiertag eingeführt, der irrt nicht einfach, der lügt. Der lügt. Lüge ist eine bewusste Falschaussage. Eine Falschaussage kann auch auf einen Irrtum, auf falscher Information beruhen. Lüge ist eine bewusste Falschaussage. Die Adventisten haben sich so intensiv mit dieser Frage befasst, dass sie die biblischen wie auch die frühchristlichen Zeugen kennen. Sie irren sich also nicht. Sie sagen bewusst die Unwahrheit. Nicht unbedingt das gemeine Fußvolk. Das wird wie so häufig andernorts auch in die Irre geführt. Aber die geistlichen Lehrer müssen ganz genau wissen, wovon sie reden und dass sie biblische und geschichtliche Fakten unterschlagen und verfälschen. Zweitens, die Behauptung, der Sonntag sei das Zeichen des Antichristen, ist in sich offenkundiger Unsinn. Denn das Zeichen des Antichristen ist nach der Offenbarung das Mahlzeichen des Tieres, die Zahl 666, und die hat rein gar nichts mit dem Sabbat zu tun. Sie ist ausdrücklich nach der Offenbarung 13 ein Hinweis auf die Person und den Namen des Antichristen. Auch der allgemeine Hinweis von Daniel 7,25, dass der Antichrist Zeit und Gesetz ändern wird, hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Das lässt eher auf eine kalendarische Veränderung zum Beispiel schließen, die wir heute schon vielfach beobachten, dass die Zeitangabe nicht mehr nach Christus, Anno Domini, sondern eine neue antichristliche Zeitrechnung verwendet wird. Da kommt vielleicht auch noch in der Zukunft, in der wirklich antichristlichen Zeit, nochmal was ganz anderes. Das Neue Testament selbst sagt ausdrücklich, das ist der dritte Punkt, dass die Sabbatfrage nicht heilsentscheidend ist. sagt deshalb wirklich scharf. Das Neue Testament sagt ausdrücklich, sie ist nicht heilsentscheidend. Wie behaupten die Adventisten das Gegenteil? Da werde ich grantig. Gottes Wort sagt es glasklar, nicht ein bestimmter Tag ist heilig. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank, auch ein Thema der Adventisten, hängen die Speisegebote ganz hoch, oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, aber der Körper selbst ist Christus. Kolosser 2. In Jesus, nicht im Sabbat, liegt das Heil. Der Sabbat ist nur ein Schatten, ein zeichenhaftes Abbild für den eigentlichen Inhalt, wie die Taufe übrigens auch. Und deshalb steht und fällt das Heil weder mit dem Sabbat noch mit der Taufe. Und deshalb soll die Gemeinde weder wegen des Sabbats noch wegen der Taufe gespalten werden. Weiter Römer 14, Verse 5 bis 7. Der eine hält den einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Und gerade im Blick auf ein gesetzliches Beachten in Christus überholter Ordnungen und Tage des alten Bunds wird Paulus nun wiederum auch ganz scharf. Das ist der Galaterbrief, einer der frühesten Briefe des Neuen Testaments. Galater 4, 9 bis 11. Ihr beobachtet Tage, Monate, bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Mit dieser letzten Aussage stellt Paulus das Christsein der Galater in Frage. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Vergeblich kann es nur gewesen sein, wenn sie nicht mehr zu Jesus gehören oder noch nie zu ihm gehört haben. Wer meint, sein Heil mit dem Halten des Sabbat oder mit der Beschneidung oder anderen Gesetzeswerken verdienen zu müssen, der kreuzigt Christus ein zweites Mal. Das ist der ganz scharfe Inhalt des Galaterbriefs. Und die Aussagen der Schrift sind, wie wir gehört haben, und auch des Neuen Testaments, wie auch der frühchristlichen Literatur, so eindeutig, dass es deutlicher eigentlich nicht geht. Und deshalb nochmal, jeder sei seiner Meinung gewiss, aber er soll darüber nicht Unruhe, Streit und Spaltung in die Gemeinde Jesu tragen. Und wir, zusammengefasst, liebe Geschwister, haben nicht den winzigsten Grund, uns unsere Freude am Sonntag vermiesen zu lassen. Es ist der Tag, an dem die Gemeinde von Anfang an zusammenkam, um auf Gottes Wort zu hören, zum Beispiel die Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde zurückzulegen und vor allem auch miteinander das Abendmahl zu feiern, sich zu freuen an der Gemeinschaft, an der Begegnung mit dem Auferstandenen und dem Hören auf sein Wort und dann auch an seinem Tisch zusammenzukommen, in der Gestalt von Brot und Wein, seinen Leib und sein Blut, die Gemeinschaft mit ihm zu erfahren, zu feiern, Blick nach vorn, Vergebung der Sünden, auf seine Wiederkunft schauen. Und das wollen wir auch jetzt im Anschluss tun. Amen.